ARD.
Okay, zweimal. Wir sind da gerade runter von der. Wir sind gerade runter von der Autobahn und jetzt sind wir hier in so einem Gewerbegebiet. Ganz viele Baumärkte.
Nach 300 Metern befindet sich das Ziel auf der rechten Seite.
Wir sind wieder in München. Wir wissen, hier hat Dominik Winter studiert. Hier stand Dominik Winter am Grab von Oswald Spengler. Und hier hat er angefangen, für die AfD-Fraktion im Bayerischen Landtag zu arbeiten. Und was wir auch erfahren, hier ist Dominik Winter rechtskräftig wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt worden, weil er sich einem Polizeieinsatz widersetzt hat. Aber ist diese Person auch Cogito 2 gewesen? Wir haben einige Hinweise dafür und deswegen sind wir jetzt auch hier, weil wir Dominik Winter selbst fragen wollen, ob er bei Wikipedia aktiv war und was er da wirklich gemacht hat.
Ich glaube, es ist irgendwie ziemlich normal, dass Leute im Internet Dinge tun und denken, das kommt eh nie raus, dass ich das war. Und dann manchmal sich halt auch gehen lassen, viel weiter gehen, als sie das würden sie wirklich mit ihrem Namen dafür stehen müssen und zur Verantwortung gezogen werden, denn tun würden. Und das ist halt das Ding. Deswegen sind die bereit, so weit zu gehen, weil sie sich sicher wählen, weil sie das Gefühl haben, die Anonymität, die schützt sie. Aber wir glauben ja zu wissen, wer Cogito 2 ist.
Bist du bereit? Da ist eine Überwachungskamera wahrscheinlich irgendwo, oder?
Nee, nur eine Sprechanlage, das sind nur Löcher. Da kommt nur Ton raus.
Da passiert nichts. Zweites OG.
Was denkst du?
Dass er nicht da ist, denke ich.
Hast du gerade Sturm geläutet?
Mhm. Macht ja nichts, wenn er nicht da ist.
Was machen wir jetzt? Morgen nochmal kommen?
Eine Runde im Block drehen.
Da geht Licht an.
Das ist er.
Was?
Ja, ist es. Guten Tag. Mein Name ist Daniel Laufer, das ist Stadtleitner. Wir sind von THZ Media im Auftrag des SWR.
Dominik Winter spricht mit uns, aber er will nicht zu hören sein in diesem Podcast. Deshalb hört man nur Daniels Fragen.
Sind Sie Cogito 2? Das ist kein Name, den Sie auf Wikipedia mal verwendet haben? Okay. Und der Name Cogito 15 sagt Ihnen auch nichts? Okay. Haben Sie einen Moment, mit uns zu reden? Vielleicht können Sie das Missverständnis aufklären? Vielleicht wäre es ganz gut, wenn wir kurz miteinander reden. Es geht um eine Geschichte auf Wikipedia. Weil es gab dann einen Account namens Cogito 2. Und dieser Account, der war so 2005 ungefähr aktiv. Und dieser Account war aktiv aus Marburg, wo Sie ja bekanntlich herkommen. Gut.
Wir wollen Ihre Perspektive doch kennenlernen. Ist mir noch im Hals stecken geblieben.
Ja, ich dachte jetzt gerade, ich schieb den Brief zumindest noch durch.
Ja.
Okay.
Es sind insgesamt 52 Fragen, die wir ausgedruckt haben, in ein Kuvert gesteckt und Dominik Winter übergeben haben. Ein paar Tage später bekommen wir eine Antwort. Nicht von Dominik Winter, sondern von einer Anwaltskanzlei aus Köln. Sie würden Dominik Winter presserechtlich vertreten und die Presseanfrage an ihn, für ihn beantworten. Auf insgesamt 13 Seiten. Das ist Sockenpoppen Zoo. Angriff auf Wikipedia. Episode 6 Seewolf. Zu unseren Fragen schreibt uns der Anwalt von Dominik Winter:
Die angefragten Blogaktivitäten würden nun ca. 20 Jahre zurückliegen. Unter welchen Nutzernamen unser Mandant damals in Diskussionsforen unterwegs war, lässt sich nicht mit Gewissheit rekonstruieren.
Heißt also, Dominik Winter wisse nicht mehr, ob er Cogito 2 war. Was anderes weiß er aber offenbar schon.
Sie beschreiben hier mehrere Sockenpuppenzoos, bestehend aus Accounts und Ersatzaccounts für nach und nach gesperrte Accounts. Diese Accounts wurden nicht von unserem Mandanten betrieben. Wenn sich hinter den angefragten Einzelaccounts ein zentraler Betreiber verbirgt, so handelt es sich dabei jedenfalls nicht um unseren Mandanten. Anhand der Accountnamen kann unser Mandant sicher ausschließen, dass er diese betrieben hat.
Daniel und ich stehen vor der Deutschlandkarte, auf der wir versucht haben, den Rosa Liebknecht so geografisch zu verorten.
Wenn man das jetzt so sieht, ist es schon ein bisschen frustrierend, weil man sieht hier halt diese ganzen Spuren, die ins Nichts geführt haben, weil wir weiterhin nicht wissen, was sie bedeuten.
Ja, ich glaube, ehrlicherweise, das ist das Ende unserer Suche nach den Leuten hinter dem Rosa Liebknecht zu. Wir wissen einfach nicht, wie viele Personen da dahinter stecken und wer das ist.
Naja, wir wissen schon, also wir wissen halt nicht, wie die Person heißt oder so, aber wir wissen halt lauter so spezifische Sachen. Wir wissen, das sind mehrere Personen gewesen. Das wissen wir, weil es gibt die Cogito 15-Liste auf der einen Seite und auf der anderen Seite diese ganzen Accounts wie König Ramsenitos. Und es kann nicht dieselbe Person sein, weil die eben zu ganz unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten die Wikipedia bearbeitet haben. Also, wenn das dieselbe Person ist, dann hat sie übernatürliche Kräfte, no way. Ja, was wir halt nicht wissen, ist dieses Detail mit, wer zur Hölle ist das? Und ich habe das Gefühl, da kommen wir jetzt halt auch nicht mehr hin. Und damit werden wir nicht rauskriegen, wer namentlich hinter dem Rosa Liebknecht so steckt. Das war es jetzt eben einfach. Vielleicht veröffentlichen wir das und irgendjemand meldet sich und sagt, ja, das war mein Kommilitone und der war ein bisschen nervig. Aber ich glaube, mit dem, was wir jetzt hier versucht haben, haben wir echt so einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr weitergeht.
Ich fühle mich da eher als kleines Rädchen, das zufällig da das angestoßen hat, diese Jack-User-Anfrage. Aber wenn ich mir vorstelle, hey, da gibt es wirklich eine Übernahme, das kann man nur verhindern, wenn man ganz früh ansetzt.
Das ist Eintragung ins Nichts. Der Wikipedianer, der im Sommer 2007 einen Verdacht gemeldet hat. Den Verdacht, dass mit einigen anstrengenden rechtslastigen Accounts etwas ganz und gar nicht stimmt. Dass es sich bei ihnen um Sockenpuppen handelt. Der Rosa Liebknecht Zoo wollte nicht nur einen Admin in der Wikipedia installieren, wohl vergeblich, sondern auch anderen Wikipedianerinnen den Spaß verderben, sie so vertreiben.
Sie versuchen mit dem Holzhammer quasi da was durchzusetzen und das wird dann einfach en masse zurückgewiesen. Und dann entsteht Streit.
Eintragung ins Nichts beschreibt die Edit Wars, wie der Zoo sie in der Wikipedia über Jahre geführt hat und die am Ende, könnte man wohl sagen, eine Schneise der Verwüstung hinterlassen haben.
Wenn dann auch noch Accounts mitmischen, die nur so tun, als wären sie irgendwie neutral oder links oder wie auch immer, aber eigentlich subtil diese Vorgänge unterstützen, dann stört es die Community und die, sage ich mal, konstruktive Arbeit an Artikeln.
Eintragung ins Nichts ist heute nicht mehr aktiv und mit ihm etliche andere Wikipedianerinnen. Vielen von ihnen ist offenbar die Lust vergangen. In der deutschsprachigen Wikipedia gibt es zurzeit knapp 6000 aktive AutorInnen, also knapp 6000 Menschen, die im Monat mehr als 5 Bearbeitungen vornehmen. Das sagt uns Wikimedia Deutschland, der gemeinnützige Verein, der Wikipedia unterstützt. Und laut Wikimedia sollen es schon mal fast doppelt so viele gewesen sein, die in der Wikipedia aktiv waren.
Mir ist der Umgang mit neuen Autoren zunehmend unangenehm aufgestoßen.
Das ist Alien. Sie hat 2007 den Antrag von Eintragung ins Nichts bearbeitet und damit den Rosa Liebknecht Zoo enttarnt.
Man bewegte sich da in einem Feld von einerseits Leuten, die versuchen, missbräuchliche Änderungen zu machen, und aber auch ganz, ganz viel unbedarfte Neulinge, die gutwillige Änderungen machen, die aber vielleicht nicht gut sind. Es war einfach wenig Empathie für Neulinge da. Viel Misstrauen, viel. Das wurde oft einfach sehr, sehr schnell gesperrt.
Es wäre ein bisschen einfach, dem Rosa Liebknecht so allein die Schuld dafür zu geben. aber es gibt schon Anzeichen dafür, dass er einen Anteil daran gehabt haben könnte. Auch Wikimedia Deutschland sagt uns auf Nachfrage, dass die Belastung durch den Sockenpuppenzoo bei den betroffenen Wikipedianerinnen sicherlich Spuren hinterlassen habe. Sie haben aber keine Rückmeldung von Userinnen dazu erhalten, ob die Aktivitäten des Zoos eine dauerhafte Klimaveränderung verursacht haben. Die deutschsprachige Wikipedia der Nullerjahre. Die mag nicht perfekt gewesen sein, aber spätestens mit dem Rosa-Liebknecht-Zoo, könnte man wohl sagen, hat sie ihre Unschuld verloren. Und vieles spricht dafür, dass die Wikipedianerin noch nicht einmal alle Sockenpuppen enttarnt haben. Haben sie dann auch alle Änderungen gefunden und Rückgänge gemacht? Das fragen wir Karl V., den Dokumentar des Rosa-Liebknecht-Zoos.
Ich kann nicht ausschließen, dass da immer noch irgendwas ist, weil ich auch nicht überall sein kann, aber letztendlich, das Leben geht weiter, Wikipedia geht weiter, die Artikel sind nie fertig, das ist ja das Problem. Ja? Aber irgendwann wird es jemanden geben, dem das auffällt. Das ist ganz sicher. Und wenn es 20 Jahre dauert, es wird einem auffallen, irgendjemand.
Wir haben selbst versucht herauszufinden, was übrig geblieben ist vom Werk des Rosa-Liebknecht-Zoos. Da gibt es zum einen die Artikel, die der Zoo selber angelegt hat, etwa zu Altnazis und Köpfen der neuen Rechten. Diese Artikel wurden seither weitgehend umgeschrieben. Sie haben nicht mehr die wohlwollende Färbung, mit denen der Zoo sie zunächst verfasst hat. Es gibt aber auch noch heute Textfragmente, die der Zoo verfasst hat. Das zeigen unsere Stichproben. Zum Beispiel eine Passage im Artikel über die Vernichtung der europäischen Juden. Ein bisschen was im Artikel Kritik am Marxismus und ein paar Sätze im Artikel über die deutsche Islamkonferenz. Natürlich ist nicht automatisch alles falsch, nur weil der Rosa-Liebknecht-Zoo das reingeschrieben hat. Aber wenn man weiß, wie weit rechts der Sockenpuppenzoo steht und welche Ziele er offenbar verfolgt, dann lesen sich eben auch vermeintlich harmlose Schilderungen ein bisschen anders. Und deshalb sollte man da schon genau hinschauen. Das ist so ein bisschen wie beim Abspülen in der Küche. Wenn man da den Teller nicht nochmal umdreht, verpasst man vielleicht die braune Soße, die da klebt. Und je länger die da bleibt, umso hartnäckiger wird sie und umso schwerer bekommt man sie wieder weg. Okay, die Metapher mit dem Abspülen, die ist nicht von mir, sondern von diesem Mann hier.
Genauso ist das Gleiche beim Abspülen in der Küche. Das Geschirr muss ich auch jeden Tag neu spülen und so ist das dann halt in Wikipedia. Da kommt jede Menge Neues rein und da bleibt halt auch Dreck hängen.
Das ist Seewolf, der seit 2006 Admin bei Wikipedia ist. Seitdem hat er das Recht, Benutzerkonten zu sperren. Seewolf lebt für die Wikipedia. Das merke ich auch in unserem Gespräch, das wir in unserem kleinen Studio in Berlin-Neukölln führen. Wir sitzen über 2 Stunden lang zu zweit in einem Raum, der kleiner als 10 Quadratmeter ist. Und am Ende ist es kein klassisches Interview mehr, eher ein Gespräch. Wir diskutieren, wie das jetzt weitergehen soll mit der Wikipedia. Weil wir wissen, dass es der Wikipedia nicht gut geht. Die Zahlen sehen schlecht aus, seit vielen Jahren. Als der Rosa-Liebknecht-Zoo 2007 aufgeflogen ist, gab es in der deutschsprachigen Wikipedia laut Wikimedia rund 10.000 aktive Autorinnen. Und heute, ich habe das vorher schon erwähnt, sind es nur noch knapp 6.000 Accounts, die in der deutschsprachigen Wikipedia aktiv sind. Die Zahl derer, die täglich den undankbaren Job machen, hat sich fast halbiert. Funktioniert da das System noch?
Wenn immer mehr Autorinnen und Autoren und AdministratorInnen verschwinden, dann wird das natürlich langsam verfallen, das Ganze. Und irgendwann wird Wikipedia nicht mehr benutzbar sein. Aber ob das jetzt in 10 Jahren oder in 50 Jahren ist, kann ich nicht sagen. Aber ich sehe da so eine dystopische Zukunft, wo die Artikel nicht gepflegt werden, nicht aktualisiert werden und Vandalismus eventuell doch noch stattfindet, weil die nicht so schnell verschwinden und Wikipedia dann erstmal erstarrt und nach unbenutzbar wird.
Vor mir sitzt ein Mann Mitte 50, der sein Leben mehr oder weniger der Wikipedia gewidmet hat. Er hat mehr als 89.000 Bearbeitungen bei Wikipedia gemacht. Das sind durchschnittlich 12 Bearbeitungen jeden Tag. Und das über 21 Jahre lang. Und dieser Mann erklärt mir gerade, dass die Wikipedia langsam verfallen, irgendwann nicht mehr benutzbar sein wird, dass all seine Arbeit umsonst war, dass dieses Projekt, diese Enzyklopädie zur Ruine wird, die Inhalte verstaubt, kaputt, beschmiert, Wikipedia als Lost Place, so wie MySpace oder das Regal mit diesem Brockhaus drin. Es ist jetzt ganz leise im Studio und ich merke, wie sehr das Thema Seewolf mitnimmt.
Das heißt, okay, was kann man dagegen machen?
Dagegen kann man gar nichts machen. Das ist wie eine Bibliothek, die kein Geld mehr hat, um Bibliothekarinnen einzustellen und wo auch keine Leute mehr dann hingehen, weil ja, es wohnt keiner mehr in der Stadt oder Bibliotheken, Bücher sind aus der Mode gekommen. Das wird passieren, aber...
Das sind Sie sich sicher?
Ja, aber ich kann Ihnen keinen Zeithorizont sagen, aber das wird passieren.
Es wird verfallen, aber es ist noch nicht klar, wann. Wow.
Seewolf weiß, wovon er spricht. Er ist nicht nur Admin bei Wikipedia, sondern war schon mehrfach im Vorstand von Wikimedia Deutschland.
Wir haben echt viel versucht bei Wikimedia Deutschland und es hat nicht so richtig was gefruchtet bis jetzt.
Es haben sich schon einige Vorstände von Wikimedia die Zähne daran ausgebissen, neue Autorinnen zu finden. 2011 hat Wikimedia sogar versucht, Seniorinnen für Wikipedia zu begeistern. Einigen NGOs fehlt das Geld, um etwas in Bewegung zu bringen. Das dürfte bei Wikimedia nicht der Fall sein. Die machen einmal pro Jahr eine Spendenkampagne mit einem Werbebanner bei Wikipedia und zack, paar Wochen später sind Millionen Euro zusammengekommen. Letztes Jahr haben über 350.000 Menschen in Deutschland an Wikimedia gespendet. 350.000 Menschen, die spenden und nur knapp 6.000, die mitarbeiten. Vielleicht ist das auch ein Zeichen. Vielleicht sind wir alle ein bisschen faul geworden, dass wir uns nicht mehr selber mit dem Hate und den Fake News im Internet auseinandersetzen wollen und lieber einen 20 pro Jahr an Wikimedia spenden und hoffen, dass sich irgendjemand anderer um den Abwasch kümmert.
Oh Gott, wenn ich jetzt mal nachdenke, bin ich ja depressiv. Ich habe mal zu meinem Schwager gesagt, wir müssen Wikipedia und Wikipedia editieren wieder sexy machen. Und dann hat er mir gesagt, Wikipedia war nicht sexy. Es ist klar, Wikipedia kann nicht überleben, wenn dann keiner mehr dran arbeitet.
Also es kann auch keiner an Wikipedia arbeiten, wenn man irgendwie eine Dreiviertelmillion mal löscht.
Nach dem Gespräch mit Seewolf bin ich erstmal platt und auch ein bisschen dankbar, dass er die ganzen Teller abspült. Aber Daniel, der Seewolf aus einem Vorgespräch kennt, steht, naja, ein bisschen woanders, was dieses Thema betrifft.
Wir wissen ja, wie Seewolf arbeitet. Er hat uns das ja erzählt. Er erzählt uns so, hier kommt ihm irgendwie ein Name so und so vor. Hier und dort hat er irgendwie das und das Gefühl. Und dann drückt er halt auf Sperren. Und gelegentlich liegt er damit auch falsch. Und das denken wir uns ja auch nicht aus, weil das erzählt er ja auch im Interview mit dir.
Da gab es dann halt auch Kollateralschaden. Auch ich habe Leute gesperrt, die ich verwechselt habe mit Sockenpuppenspielern, die ich dafür gehalten habe, sicher. Aber ich habe das, glaube ich, verfeinert und habe dann auch gelernt aus meinen Fehlern. Und es ist mir immer weniger vorgekommen. Ich habe einmal tatsächlich einen Admin-Kollegen gesperrt, der inaktiv war und einen zweiten Account angelegt hat. Und den habe ich einfach nach dem Klang des Namens gesperrt. Das war eine böse Niederlage, dass ich da diesen Fehler dann halt gefunden habe und eingestehen musste.
Wir sind am Kern dieser Diskussion angekommen. Ist man im Team Seewolf, der sagt, seltsame Accounts, die man nicht löscht, werden mit der Zeit immer mächtiger und irgendwann so mächtig, dass man sie nicht mehr los wird? Da besteht die Gefahr, dass man Leute zu Unrecht sperrt und sie damit verliert. Fakt ist, die deutschsprachige Wikipedia verliert Autorinnen und irgendwann werden es zu wenige sein. Aber wann ist dieser Zeitpunkt erreicht? Das haben wir Wikimedia Deutschland gefragt.
Nach Ansicht von Wikimedia Deutschland braucht die deutschsprachige Wikipedia mindestens genau so viele aktive AutorInnen, wie derzeit beteiligt sind, um funktionsfähig zu bleiben.
Das ist wie bei einem großen Segelschiff, von dem niemand mehr von Bord gehen darf. Es waren mal 10 Leute und die Arbeit war gut verteilt. 6 Leute hat's gebraucht und 4 konnten immer Pause machen. Jetzt sind aber nur noch 6 Leute auf dem Schiff. Und die Frage ist, kommt da vielleicht noch jemand junger nach, um die Erfahrenen zu entlasten, sie abzulösen?
Wird die Wikipedia ein Wunder einer Generation sein? Oder wissen wir, wie wir sie für kommende Generationen aufrechterhalten können?
Diese Frage steht auf der Einladung zum Wikipedia Zukunftskongress, der im Juni 2024 in Nürnberg stattfindet.
Porn und Stars haben keine eigenen Relevanzkriterien.
Doch.
Nee, da gelten die für Schauspieler, das ist ja das Problem.
Nein, die haben ein eigenes Kriterium, von wegen, wenn die von ihren 1000 Pornopreisen irgendeinen gewinnen, dann zum Beispiel werden die automatisch relevant.
Oder sind das Pornofilme?
Pornofilme haben keine eigenen, das kann sein, ja.
Es tut mir leid.
Oder ich bin falsch.
So klingt das, wenn Wikipedianerinnen über ihr liebstes Hobby diskutieren. Natürlich Wikipedia. Und die Frage, ab wann Pornostars relevant genug für einen eigenen Artikel in der Wikipedia sind. Wir stehen vor dem Korns. Das ist so eine Event-Location in Nürnberg. Dort findet der Wikipedia-Zukunftskongress statt. Und es sind tatsächlich auch junge Leute da.
Ich bin die Caro, ich bin 23 Jahre alt und vermutlich die jüngste Administratorin, weiblich und wahrscheinlich auch geschlechterübergreifend. Aber bei manchen weiß man das Alter einfach nicht.
Ich bin Johannes, ich bin Wikipedia-Administrator und auf globaler Ebene Steward, das ist so eine Art globaler Superadministrator. Und bin hier, weil mich gerade als junger Mensch einfach sehr die Frage beschäftigt, wie dieses Projekt sich weiterentwickeln kann, wie dieses Projekt auch weitere junge Menschen gewinnen kann, denn davon ist definitiv zu wenig in der Wikipedia.
Wie alt bist du dann?
Ich bin 26.
Und wie viele Leute in deinem Alter kennst du bei Wikipedia?
Puh, da müsste ich rechnen. Also es werden schon 2 Dutzend, 3 Dutzend sein, schätze ich so.
Es gibt mehrere Gründe. Ein bisschen Altersphobie bzw. Hass auf junge Leute kann man manchmal erleben.
Bei Wikipedia?
Ja, durchaus.
Caro und Johannes finden, das Nachwuchsproblem ist hausgemacht, weil die Community neue Autorinnen nicht willkommen heißt.
Ich glaube tatsächlich eher, dass das Geschlecht ein größerer Faktor ist. Da könnte Caro wahrscheinlich mehr erzählen. Also Namen mehr Abwertung erlebt als jetzt nur das Alter an sich.
Tatsächlich finde ich persönlich, dass ich da gar nicht so viel erlebe, was jetzt Frauenhass angeht. Was ich aber bei einer Kollegin, die deutlich älter ist, aber halt auch eine Frau, und die ist sehr stark in Frauenthemen tätig. Also die ist engagiert darin, andere Frauen in die Wikipedia zu bringen, über Frauenthemen zu schreiben, über Künstlerinnen, Literatur. In dem Bereich ganz viel über Frauen. Und der wurde dann in ihren Kandidaturen oft vorgeworfen, dass sie ja ein Themenaccount ist und dass das ja überhaupt nicht ginge, dass man da jetzt jemanden wählt, der sich so für Frauen in der Wikipedia einsetzt. Und dass das ja so ein komplettes Nischenthema schon ist. Und so jemand, das kann nicht gut gehen, wenn dann so ein Admin in so einem wichtigen Amt sich um so ein Nischenthema, 50% der Welt, beschäftigt.
Wenn man sich anschaut, wie sahen Artikel früher aus, also früher, ich rede von den ersten 5 Jahren der Wikipedia zum Beispiel. In den Anfangsjahren der Wikipedia sind Artikel entstanden, die bestanden aus einem Satz, der wimmelte auch noch vor Rechtschreibfehlern und hatte keine Quelle und sollte dann in einem Satz schreiben, was die Nordsee ist oder sowas. Wenn das der Standard ist, dann kann wirklich jeder mitmachen, dann kann auch ein Sechstklässler schon was schreiben. Heute muss ich mir meine Nische erstmal suchen und viele Nischen, für die ich mich eigentlich interessiere, sind vielleicht schon besetzt.
Die aufregende Pionierarbeit ist also erledigt und die Jungen müssen sich jetzt weiter mit dem eingespielten System der Gründer-Wikipedianerinnen rumschlagen.
Ich glaube, dass es halt viele junge Menschen in den sozialen Medien, die so typisch sind, TikTok, früher Twitter und so, dass Wikipedia da schon sehr anders ist. Wikipedia ist heute noch immer, glaube ich, so wie es Internet in den Anfangszeiten war. Ich vergleiche das manchmal auch mit Duolingo, wo man ja eigentlich auch irgendwie ein bisschen arbeiten muss, um seinen Spaß zu haben, aber man wird da sehr gamifiziert und irgendwie ständig kommt die Eule und sagt dir, du sollst weiterlernen und so. Und sowas gibt es in der Wikipedia gar nicht.
Duolingo ist eine Sprachlern-App, die einen mit kleinen Lernspielen und täglichen Erinnerungen motivieren soll, zum Beispiel Französisch zu üben. Freundlich formuliert, die Wikipedia-Community ist sehr veränderungsresistent. Das führt ab und zu dazu, dass relativ neue Entwicklungen eher skeptisch betrachtet werden.
Ja, gerade so Thema InfluencerInnen, da entscheiden natürlich viele AdministratorInnen, die von der Lebensrealität her relativ weit weg sind von dieser Person und die gar nicht so auf dem Schirm haben, dass das vielleicht doch eine große Relevanz sein könnte.
Johannes spielt da auf den Fall Daria Daria an. Daria Daria ist der Name einer deutschsprachigen Influencerin, die sehr erfolgreich ist. Sie hat sogar einen englischsprachigen Wikipedia-Artikel. Ihr deutschsprachiger Wikipedia-Artikel wurde aber 2023 gelöscht von einem Wikipedia-Admin namens Altkatholik62. Aus dem Artikelinhalt ist keine enzyklopädische Relevanz der Biografie ersichtlich, schreibt er.
Ich glaube, gerade die deutschsprachige Wikipedia, der fällt es häufig etwas schwer, sich auf Veränderungen einzulassen. Das macht es nicht einfacher, dass viele Veränderungsprozesse im digitalen Raum angestoßen und ausdiskutiert werden müssen.
Einer der Personen, die am Kongress in Nürnberg auf einem Panel sitzt, ist Sindhujan Bharatharaja. Sindhujan Bharatharaja ist freie Wissenschaftlerin und Essayistin und findet, Wikipedia war nie ein Ort des freien Wissens, bei dem jeder und jeder mitmachen konnte. Also nicht, wenn man genauer hinschaut.
Ich meine eher, dass vor allem bei ethnischen Minderheiten, religiösen Minderheiten, politischen Minderheiten, sexuellen Minderheiten, dass da eine bestimmte Art von Prekarität eh schon gesellschaftlich existiert, die sich auch auf Wikipedia spiegelt, dadurch, dass eben Wikipedia von der Autorenschaft natürlich eben cis, weiß, männlich, christlich und auch hetero ist. Und dementsprechend eben diese Stimmen, die auch in der Gesellschaft eh schon Schwierigkeiten haben, Fuß zu fassen, beziehungsweise eben auch deren Stimmen auch gehört zu werden, das Gleiche sich eben auch auf Wikipedia selbst spiegelt und diese Menschen dann dementsprechend eben auch prekäre digitale Existenz haben.
Oder härter formuliert, Wikipedia ist wie ein Schützenverein, in dem sich seit 20 Jahren fast alle kennen und damit eher kein Safe Space für Minderheiten.
Ich glaube, es ist ein bisschen so, wie die Politik ja auch so Politiken schafft, zum Beispiel in der Frage von Asyl, in der dann quasi bestimmte Policies verabschiedet werden, die so ein Klima schaffen, dass die Menschen eben, auch die Menschen, die noch nicht geflohen sind, verstehen, dass es unerträglich ist und sehr schwer ist und sehr feindselig ist, hier eben quasi anzukommen und hier sich ein Leben aufzubauen. Ich glaube, das ist sehr ähnlich, dass eben durch die Bestrafung und eben Sanktionierung einer einzelnen Person hunderte, wenn nicht sogar tausende Personen eben auch Lektionen lernen, aus denen heraus die Schlüsse ziehen, die dazu führen, dass eben Menschen sich vielleicht schützen, auf privat schalten und vielmehr auch in so eine Biedermeier, so quasi Situation sich begeben.
Ja, wenn Männer breitbeinig in der U-Bahn sitzen, setzt man sich weg. Wenn Burschenschaften den Marktfrühshoppen übernehmen, wird er abgesagt. Und wenn Leute, die aus meiner Lebensrealität kommen, in der Wikipedia gebasht werden, habe ich vielleicht gar keinen Bock, mich dort zu engagieren, dagegen zu halten. Nach dem Motto, wenn der eine User bedroht wurde, kann das auch mir passieren.
It happened on Croatian Wikipedia is because there was no or not enough editorial diversity.
Das ist Lubko, der eigentlich anders heißt. Wir nennen ihn Lubko, weil er anonym bleiben will.
You can present me as an author of Wikimedia Foundation's first ever report into systemic disinformation.
Lubko untersucht seit vielen Jahren Desinformation im Internet. 2021 ist er von der Wikimedia Foundation, also dem weltweiten Headquarter in San Francisco, beauftragt worden, sich anzuschauen, was da in der kroatischen Wikipedia eigentlich los ist. Darum ging es bei uns schon am Anfang der Episode 2, weil man bei der kroatischen Wikipedia sehen konnte, wie so ein Wissenssystem von Rechten gekapert und unbrauchbar gemacht worden ist. Bis heute sollte man die kroatische Wikipedia mit viel Vorsicht genießen.
Because in small communities, these types, you know, these positions, they flourish. You know, it's This is the effect of social media.
In kleinen Communities gedeihen extreme Positionen, weil es kaum Widerrede gibt und weil es im Internet für jede absurde Theorie die jeweiligen Ohren gibt, die diese Theorie hören wollen.
This is what we were discussing. Why is it possible to have all these crazy theories flourishing on Twitter, on Facebook, on everywhere? Because they are picked up by small communities.
Im Internet kann sich jeder und jede selbst seine eigene Wahrheit zusammenbasteln. Ich entscheide, wem ich folge und was ich teile. Bei Wikipedia geht das aber nicht, weil zu jedem Begriff darf es nur einen Wikipedia-Artikel geben, in dem alle Wikipedianerinnen arbeiten müssen. Nur weil mir nicht gefällt, was im Wikipedia-Artikel Deutschland steht, kann ich nicht einfach einen anderen Wikipedia-Artikel namens Deutschland die echte Wahrheit anlegen. Da würde sofort gelöscht werden.
This is what explains why Wikipedia has become the sort of the fabric that underpins the factual correctness of internet.
Lupko nennt es Fabric, die Fasern des Internets, der Stoff, aus dem alles weitere gewebt, genäht und gebunden wird. Wenn ich checken will, ob etwas stimmt, schaue ich zuerst mal in die Wikipedia.
Most of your listeners have heard about something known from political sciences, state capture. We've seen this in some democratic states, for example, Hungary, like Serbia, like Poland. It's a threat, actually, to any open and democratic society.
Man könne Wikipedia übernehmen, so wie man eine Demokratie übernehmen kann. Man kann aus etwas Offenem etwas Geschlossenes machen. Aus guter Absicht schlechte Praxis. Wir, die Deutschen und die Österreicher, haben die Zerstörung der Demokratie mit demokratischen Mitteln gewissermaßen erfunden. Bei der Reichstagswahl 1928 kam die NSDAP auf 2,6%. Ganz legitim, bei einer freien Wahl. 1932 waren die Nazis Wahlsieger. Ein Jahr danach waren die Wahlen nicht mehr frei. Und kurz danach wurden alle anderen politischen Parteien verboten. Bis zum 24. August 2024 stand im Wikipedia-Artikel von Paula Grocker, der Heimatdichterin meines Dorfes.
Ihr Erstlingsroman »Das Grimming-Tor« war ein triumphaler Erfolg und zeichnet ein Bild der steirischen Landschaft mit dem Symbol des Berges Grimming. Das Buch wurde mehrmals übersetzt und neu aufgelegt.
Ich kenne das Buch, es liegt zu Hause rum. In der Paula-Grocker-Volksschule habe ich Auszüge daraus gelesen. Und der Grimming ist wirklich ein schöner Berg. Ich habe ihn schon zweimal bestiegen. Aber in diesem Wikipedia-Artikel fehlt eine Information.
1933 schickte ihr Verlag eine Ausgabe an Adolf Hitler. In der Begründung hieß es, der Roman sei ein wesenhafter Ausdruck deutschen Volkstumes. Nach 1939 wurde der Roman als hitlernah eingestuft und die englischsprachige Ausgabe wurde eingestampft.
Das habe ich reingeschrieben. Das ist nur eine kleine symbolische Bearbeitung, aber schon auch etwas, was ich von dieser Recherche mitnehme. Man kann Wikipedia bearbeiten. By design. Es ist dazu gemacht, um bearbeitet zu werden. Wenn man das nicht macht, wenn man unvollständige, falsche oder gar manipulative Infos stehen lässt, hat man die Idee von Wikipedia nicht verstanden. Eigentlich geht es bei Wikipedia um die Frage, wie wir es schaffen, in diesem Gewirr aus Desinformation mit Informationen versorgt zu bleiben. Wie wir es vielleicht sogar schaffen, falsche Infos zurückzudrängen. Und auch wenn das in den letzten Minuten vielleicht ein bisschen pessimistisch geklungen hat, man kann das auch positiv sehen. Es ist unsere Entscheidung, Es ist unsere Entscheidung, was wir bei Wikipedia lesen. Es ist unsere Entscheidung, ob Wikipedia funktionsfähig bleibt. Weil Wikipedia kann jeder und jede verändern. Das war Sockenpuppenzoo. Angriff auf Wikipedia. Eine Produktion von THZ Media für SWR Kultur. Alle Episoden findet ihr in der ARD Audiothek und ab jetzt auch auf allen anderen Podcast-Plattformen. Mein Name ist Christoph Schattleitner. Recherche: Daniel Laufer und ich. Skript: Miku Sophie Kümel, Daniel Laufer und ich. Executive Producer THZ Media: Robin Brömer. Executive Producer SWR Kultur: Christian Lerch. Senior Producer THZ: Jasmin Baomi. Dramaturgische Beratung: Miku Sophie Kümel. Rechercheassistenz: Nikolaus Krajan. Originalmusik: Wouter Rentemar. Distribution und Beratung SWR Kultur: Chris Eckert. Technische Produktion und Sounddesign: Wouter Rentemar. Fact-Checking: Pia Stendera und Michael Kees. SprecherInnen: Wolfgang Boos, Robin Brömer, Julia Glasewald, Jan Jaroschek, Sonka Vogt. Besonderer Dank an Konstantin Beetz, Jan Böhmermann, Theresa Emmert, Amy Fox, Hanna Herbst, Isabella Mannig, Aline Mutlu, Natascha Strobel, Lena von Holt und alle, die mit uns gesprochen haben. Ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch, und zwar Das Wissen. Dieser SWR-Podcast bringt täglich eine halbe Stunde gründlich recherchierte Hintergründe zu euch über die unterschiedlichsten Themen. Warum unterstützt Russlands Bevölkerung Putin? Wie lebten Diebinnen im 18. Jahrhundert? Und was steckt hinter dem neuen Medikament gegen Alzheimer? Das Wissen spricht mit Menschen, die sich auskennen, reist an die wichtigsten Schauplätze und sammelt so Erkenntnisse, um sich den drängendsten Fragen von heute, gestern und der Zukunft zu stellen. Das Wissen findet ihr täglich in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.